Daniele Stahn. Ihr Händedruck bei der Begrüßung war fest, aber Sie wirken gar nicht maskulin. Sie haben lange, blonde Haare. Was müssen Sie tun, um sich fit zu halten, um die Form zu haben, um Ihren Beruf ausüben zu können?
Also ich muss schon sehr viel Sport machen. Ich persönlich muss sehr auf meine Linie achten, weil ich nicht dieser ganz dürre Typ bin, weil ich auch Muskeln habe, um die Jobs machen zu können und deswegen dann oft Schwierigkeiten habe, wenn ich diese sehr dünnen Schauspieler dubeln muss, dass ich dann einfach zu breit bin. Obwohl ich eigentlich finde, ich bin völlig normal, aber da muss ich schon aufpassen.
Und gute sportliche Figur.
Ja, und Sport machen muss ich halt, oder mache ich ja gerne, sobald es geht. Wenn ich viel drehe, dann kommt es manchmal ein bisschen zu kurz. Dann versuche ich am Set irgendwie mal eine Joggingrunde einzulegen oder so. Aber man muss schon ständig dabei bleiben.
Keine Sahnetorten und immer in Bewegung bleiben.
Ja.
Sie sind 1,73 groß. Passt das für die meisten Schauspielerinnen?
Das ist im Prinzip eine gute Größe, ja.
Was ist das nächste Projekt?
Das nächste Projekt, da fliege ich nach London für einen kleinen Spot, der für Gewalt gegen Frauen produziert wird.
Also ein Anti-Gewalt gegen Frauen.
Ne? Ja, genau. Es gibt ja dieses Phänomen, dass Frauen, die von wem auch immer geschlagen werden, meistens von ihren Ehemännern, dass die das leugnen und sich selber irgendwie die Schäden zufügen, indem sie sich irgendwo hinschmeißen, runterstürzen, damit sie diese blauen Flecken erklären können. Und das wollen wir darstellen, indem ich mich dann die Treppe runterstürze.
Also ein Aufklärungsfilm.
Genau, ein Aufklärungsfilm.
Und großes anderes kommerzielles Filmprojekt?
Im Moment machen wir noch eine Netflix-Serie, Counterpart. Und dann kommt Babylon Berlin wieder.
Haben Sie schon die erste Staffel betreut?
Ich habe die ersten zwei, also es waren jetzt 16 Folgen gemacht.
Das heißt, öffentlich-rechtlichen sehen wir das ja erst Ende 2018.
Das war auf Sky bis jetzt. Ja, genau. Und also habe ich betreut, habe ich Koordination gemacht und auch Sachen, die ich machen konnte, habe ich dann selber Distanz gemacht. Das war ein sehr tolles Projekt, eines meiner Lieblingsprojekte. Also erstens mal habe ich da über ein Jahr lang für dieselben Leute gearbeitet, mit denselben Leuten, was sehr ungewöhnlich ist für uns, weil wir ja oft von einem Projekt zum anderen hüpfen. Manchmal habe ich innerhalb einer Woche 3 verschiedene Produktionen oder 4 und sehe ständig neue Leute. Und das ist schon auch sehr anstrengend. Und es war sehr schön, so lange mal ein Projekt zu machen. Und auch mit netten Regisseuren. Tom Tykwer kenne ich auch schon sehr lange. Wir haben so die ersten Filme mit ihm gemacht. Und das ist schön. Das ist wie so eine Familie dann. Also es gab eine schöne Aktion mit dem Hauptdarsteller auf dem Zug, eine Verfolgungsjagd, wo der am Ende dann zwischen die Waggons gestürzt ist. Und ja, also viele Sachen. Ich war wirklich rund um die Uhr beschäftigt.
Daniela Stahn, seit ungefähr 25 Jahren machen Sie diesen Job. Sie haben in vielen Filmen Ihren Körper für andere fallen lassen, sich erwürgen, stoßen, verbrennen lassen, mit dem Auto überschlagen. Das sieht ja für uns als Zuschauer immer wahnsinnig gefährlich aus, soll es ja auch. Aber in Realität, für Sie als Stuntfrau, wie gefährlich sind solche Szenen?
Es gibt da Riesenunterschiede. Es gibt die Standardsachen, bei denen man sich natürlich auch verletzen kann, aber wo man sagt, das Risiko ist relativ gering. Und dann gibt es so die Megastunts, wo dann ein sehr hohes Risiko dabei ist. Aber wir versuchen natürlich immer, das Risiko zu minimieren. Und ehrlich gesagt wird es auch immer einfacher. Also wenn ich so an meine Anfänge denke, da haben wir das wirklich 1:1 gemacht.
Zum Beispiel?
Da wurde zum Beispiel ein Autoanfahrunfall, den man heute auch noch ab und zu wirklich realistisch macht. Da wurde halt wirklich volle Kanne draufgefahren und man ist übers Auto geflogen. Jetzt kann man das so machen, dass man das mit Seil unterstützt, dass man das vielleicht auch absetzt, dass erst das Auto fährt und dann setzt man das hinterher digital zusammen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die heute auch ausgenutzt werden.
Und Sie haben vorhin gesagt, ja, man muss unterscheiden zwischen gefährlichen Stunts und normalen Stunts. Was sind denn die mega gefährlichen Stunts und was wäre jetzt der normale?
Treppensturz ist eigentlich relativ normal. Das kann ein bisschen Aua machen, aber da ist jetzt, das ist ein überschaubares Risiko. Also was immer gefährlich war, was ich ein paar Mal erlebt habe, wo es auch immer heikel war, ist zum Beispiel im Auto ins Wasser. Da sind so viele Faktoren, die man nicht alle einberechnen kann oder nicht alle vorhersehen kann.
Was kann da schiefgehen?
Also zum Beispiel war es einmal so, dass das Dach eingedrückt war und dadurch ging die Tür nicht mehr auf. Dann ist einmal gleich die Frontscheibe reingekommen und da kommt so ein Schwall Wasser, dass man natürlich erstmal völlig die Orientierung verliert. Es ist ja meistens in diesen Gewässern, wo das hier gemacht wird, sieht man nichts. Das siehst du nicht mal einen halben Meter. Und durch den Aufprall ist die, man hat eine kleine Sauerstoffflasche, hat sich die gelöst und die muss man dann erst wieder finden. Also muss man schon sehr gute Nerven haben. Und wir haben auch irgendwann gesagt, wir machen das nicht mehr. Das Risiko ist einfach zu hoch. Wir können Autos auch unbemannt über Rampen ins Wasser schießen mit dem Dummy drin. Also das Risiko muss man nicht eingehen. Und so weit ist man heute eigentlich, dass man sagt, wenn das Risiko so hoch ist, dann versuchen wir das technisch zu lösen.
Haben Sie sich schon mal ziemlich schwer verletzt? Ich gucke mal gerade, ob ich Narben sehe.
Nee, ich kann keine sehen. Nee, ich eigentlich nicht. Also ja, klar, blaue Flecken sind öfters. Ich bin mal mit dem Motorrad auf ein Auto draufgefahren, so über die Haube gerollt und bin nicht schnell genug hochgekommen und bin dann mit den Oberschenkeln am Lenker hängen geblieben und da waren die Oberschenkel blau, aber das ist erträglich. Also sowas weiß man und kann man eigentlich auch ab. Also ich hatte noch keinen Bruch.
Wie geht's mit Pyrotechnik?
Das ist natürlich noch eine andere Geschichte, dass man sich ja da auf jemanden Zweiten verlassen muss. Und deswegen ist es immer schön, wenn man die kennt. Und da hatte ich ein Erlebnis, dass ich mit Pyrotechnikern zusammengearbeitet habe, die ich nicht so gut kannte. Und das war eigentlich eine ziemlich banale Nummer. Ich bin mit dem Auto gefahren und es kam ein Stein, so ein kleiner Pflasterstein in die Scheibe geflogen, der aus Gummi war. Wir haben das dann präpariert, dass die Scheibe gesprengt wurde. Und die Zünder waren innerhalb des Autos so oben rechts und links. Und ich hatte sogar einen Helm an, Lederhandschuhe, Lederjacke. Habe mich schon gewundert, warum ich so viel anziehen muss. Weil ich kenne solche Zünder und habe da eigentlich nicht so ein Risiko gesehen. Und es war dann halt wirklich so, dass die Zünder durch das Visier mir genau zwischen die Augen sind. Also wenn ich das ins Auge gekriegt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich halt blind. Und das war eine Nummer, wo ich eigentlich wirklich nicht mit gerechnet und habe das auch nicht so eingeschätzt. Aber sowas lernt man dann halt im Laufe der Jahre.
Was haben Sie daraus gelernt?
Dass ich total nervig bin mit Pyrotechnikern, dass ich 10-mal nachfrage, wie ist der Abstand, den ich einhalten muss? Habt ihr das getestet? Was ist da genau drin? Auch wenn die dann sagen, ja, natürlich, das ist unser Job. Ich frage dann immer nochmal nach.
Kann man eigentlich die Sachen üben, die sie machen?
Ja, natürlich kann man die üben. Es ist ja vieles ähnlich. Also
auch so Autocrashs und aus der Kurve fliegen und so. Das kann man auch mal üben.
Ja, also früher bin ich mal Stockcar-Rennen gefahren, da kann man das sehr gut üben.
Stockcar,
das sind Autos, die sind präpariert mit Käfig, so wie wir das auch haben. Also da ist fast alles draußen. Das hat Stefan Raab, hat da mal so eine Show gemacht. Da ist so ein Gitter vorne als Scheibe und rechts und links und die haben einen Käfig drin. Und da fährt man immer auf so einem Rundkurs und versucht, die anderen wegzukicken. Das ist jetzt eigentlich nicht so schwierig. Wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann weiß man das eigentlich. Dann weiß man ungefähr die Geschwindigkeit. Da muss man auch gucken, was für ein Auto ist das. Hat das viel Knautschzone? Wo fährt man in den anderen rein? Seite, vorne, hinten ist nochmal ein Unterschied. Aber das übt man dann auch nicht mehr, weil erstens mal ist es teuer. Wir können ja nicht ständig Autos kaputt machen. Und das weiß man dann irgendwann. Also was man üben muss, sind diese Body-Stunts. Also immer wieder den Körper trainieren in diesen Situationen. Obwohl ich jetzt nicht jeden Tag eine Treppe runterstürzen würde, das ist auch Quatsch.
Wie geht das eigentlich genau, wenn Sie von einem Dach fallen müssen oder aus dem Fenster springen? Sie sind eine Selbstmörderin oder werden geschubst? Das ist schon mal ein Unterschied, ne?
Das ist ein Unterschied, ja, aber man versucht es immer so zu machen, dass wenn eine Fremdeinwirkung ist, dass man trotzdem sagt, minimal. Also man muss den Impuls schon selber geben, außer man nutzt den. Ja. Wenn man jetzt vielleicht rückwärts über ein Geländer fallen muss. Also ich hatte mal einen Stunt, da saß ich auf dem Geländer, auf dem Brückengeländer im Hochzeitskleid. Und die neben mir, die Rolle, die hatte sie betrogen und deswegen haben die da diskutiert und dann hat mich die Schauspielerin so nach hinten weggeschubst. Und da habe ich das genutzt, dass ich diesen Schwung einfach kriege und dann, das ging dann ins Wasser runter, irgendwie 10 Meter. Und da ist es dann so, das war schon sehr hart, weil ich ja nicht schön kontrolliert mit Füßen tauchen kann, sondern ich bin schön auf der Seite gelandet. Da hat man dann Neopren drunter und Schützer nützen aber nichts. Aber das ist was, das weiß man vorher und da stellt man sich dann auch drauf ein. Das macht halt einen kurzen Platsch und dann ist aber auch...
Könnte auch blaue Flecken geben, weil das Wasser ist ja hart.
Genau, Wasser ist sehr hart. Also diese Turmspringer oder Klippenspringer, die wirbeln das ja auf. Das macht einen Riesenunterschied und da war es auch so, dass es ziemlich windig war und dadurch das Wasser schon so ein bisschen, die Oberfläche ein bisschen, die Spannung nicht so extrem war. Und
was ist denn das Höchste, was Sie so springen, wenn Sie irgendwo rausfallen?
Also es gibt einen Rekord, glaube ich, von 60 Metern, aber das ist halt ein Rekord.
Aber nicht Ihrer?
Nee, ist nicht meiner. Nee. Das braucht man ja auch nicht. Also ich bin der Meinung, man kann das mit 15, 16 Metern ist so Standard eigentlich, kann man das ganz gut erzählen.
Dann springen
Sie. Je höher man geht, umso gefährlicher wird es natürlich auch. Man nimmt bis zu einer gewissen Höhe Kartons.
Da springt man dann drauf.
Genau, weil...
Reicht das?
Denn man muss die halt höher stapeln. Man kann auch in Luftkissen springen. Da muss man aber sehr exakt landen. Und wenn man halt irgendwie fällt, dann sind Kartons eigentlich besser, weil da kann man irgendwie reinfallen. Das ist dann nicht so schlimm. Ein Luftkissen verzeiht irgendwelche Fehler nicht. Wenn da der Ellbogen raussteht, dann staucht es einen schon ganz schön. Und deswegen, ich springe eigentlich lieber in Kartons.
Und Treppenstürze, Sie müssen fallen. Was ist das A und O, dass man sich nichts tut?
Also es ist eigentlich so, wie kleine Kinder fallen. Man darf keine Angst haben und muss locker bleiben. Und der Vorteil ist natürlich, wir wissen, was passiert. Deswegen kann der Körper sich darauf einstellen. Also es ist, wie Sportler das auch machen, so ein kognitives Training. Man geht das im Kopf durch und dadurch weiß der Körper, was er macht. Dann kann man sich an der richtigen Stelle anspannen, an der richtigen Stelle locker sein. Aber das Wichtigste ist, dass man eigentlich entspannt ist. Und dann, also so wirklich das Phänomen wie bei kleinen Kindern, die können ja fallen und tun sich überhaupt nichts. Und diesen Effekt nutzen wir eigentlich auch und natürlich schützen wir uns, wo es geht. Das ist für uns Frauen immer ein bisschen schwieriger, weil natürlich die Frauen oft weniger anhaben.
Die haben oft Röcke an, ne?
Genau, also ich wurde schon 2-3 Mal vom Auto angefahren mit Minirock. Das ist dann schon ein bisschen blöd. Und da sage ich dann, es geht einfach nicht so schnell, weil ich kann mich nicht genug schützen. Also kann man es nicht ganz so brutal machen.
Haben Sie mal eine Forderung von einem Regisseur abgelehnt, weil Sie das zu risikovoll fanden oder zu unsinnig?
Nö, eigentlich nicht. Nö, also wie gesagt, ich habe dann halt gesagt, wir müssen es ein bisschen reduzieren, die Geschwindigkeit. Aber dass ich gesagt habe, das geht gar nicht. Nee, man versucht dann schon immer irgendwie eine Lösung zu finden.
Und wenn Sie dann da stehen, im 4. Stock oder auf so einer Brücke und wissen so, gleich muss ich springen, gleich werde ich geschubst. Was geht in Ihnen in diesem Moment vor sich?
Ich sag mir dann immer, heute ist ein schöner Tag zum Sterben.
Oh, ja.
Ja, aber das glaube ich natürlich nicht. Das ist so ein bisschen...
Stoßgebet schon mal gesprochen?
Nee, also eigentlich mache ich immer dasselbe, dass ich den Ablauf nochmal durchgehe, wie ein Leistungssportler auch. Mhm. Also auch bei Autostunts habe ich dann so eine innere Checkliste. Ist der richtige Gang drin? Sind die Gurte angezogen? Helm zu? Da einlenken, dann so Geschwindigkeit so und so. Ich habe da so eine Checkliste, die ich abarbeite und nochmal den Ablauf im Kopf durchgehe. Und damit bin ich dann eigentlich auch beschäftigt. Was wirklich nervig ist und stressig, wenn es dann kurz vorher heißt, halt, stopp, wir müssen nochmal umlegen. Oder, also macht man heute nicht mehr, aber Akku ist leer oder Lampe ist ausgegangen. Weil man baut so eine Spannung auf. Und es ist wahnsinnig anstrengend. Man muss sich ja wahnsinnig konzentrieren für so eine Aktion. Und wenn dann plötzlich unterbrochen wird, fühlt man sich, als wenn man einen kleinen Marathon gelaufen ist und hat eigentlich Lust zu gehen. Weil es ist wirklich, das passiert leider sehr häufig, dass man dann 3-4 Mal sowas hat und man ist hinterher völlig K.O.
Daniela Stein, Stuntfrau. Kapitel Autos. Wir haben schon darüber etwas gehört. Sie machen viele Autostunts. Das ist auch, glaube ich, eine Spezialität von Ihnen und auch etwas, was Sie ziemlich gerne machen.
Ja.
Wie kommt das?
Ich habe schon immer einen Hang zur Geschwindigkeit gehabt. Also natürlich zu Sport sowieso. Aber ich weiß, dass ich schon als kleines Kind auf der Kirmes gab es diese Autos, nicht die Auto, Boxautos oder Autoscooter, sondern die auf so einer kleinen Bahn so über 2 Stockwerke gefahren sind, wie so kleine Karts. Das hat mich so fasziniert. Das wollte ich immer machen, da reinsetzen und fahren. Und ich habe dann auch mit 12 oder so, hatte mein großer Bruder dann so ein kleines Fahrrad mit Hilfsmotor war das damals. Das habe ich mir geklaut und dann sein Mofa habe ich mir auch geklaut. Das war für mich grandios, mit so einem Ding rumzufahren, was halt einen Gashebel hat oder ein Gaspedal. Vielleicht kommt es durch meine Eltern. Also mein Vater ist auch schon ein sehr guter Autofahrer und fährt auch sehr schnell. Meine Mutter auch. Und deswegen habe ich vielleicht von klein auf Geschwindigkeit mitgekriegt. Dann hatten die ein Segelboot, die hatten ein Motorboot. Es war viel mit Geschwindigkeit.
Und wie ist es, wenn Sie mit Männern zusammen sind und über Autos fachsimpeln? Werden Sie da ernst genommen?
Ich mache mich eher lustig über so Männer, die dann sagen, ach, das ist der XJV 3789. Das ist mir völlig wurscht. Wenn das Auto gut fährt, ist das super. Und meine Kollegen nehmen mich natürlich sehr ernst. Die wissen, dass ich fahren kann und da muss ich das nicht beweisen. Natürlich bei neuen Produktionen muss ich als Frau immer erstmal beweisen, was ich kann. Das ist leider immer noch so, ja klar. Aber mit Kollegen habe ich da kein Problem. Es ist nur leider doch noch so, was mich wahnsinnig ärgert, wenn dann irgendeine Werbung ist, eine Autowerbung, wo 10 Leute gebraucht werden oder so, werden erst alle Männer abgefragt und dann komme erst ich. Das finde ich ein bisschen unfair.
Sie mussten mal einen männlichen Schauspieler dubeln. Der war, glaube ich, da nicht glücklich damit.
Nee, ich habe schon öfters Männer gedubelt. Also wenn es passt, wenn der halt ein bisschen kleiner ist oder... Ja, wenn die Figur halt passt, haben wir das uns intern oft so aufgeteilt, dass ich das auch gemacht habe und das mögen die natürlich nicht.
Wie fahren Sie privat?
Leider zu schnell.
Aha, schon viele Strafzettel bekommen deshalb.
Ich bin immer knapp am Punktelimit. Aber das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, weil ich das so ungerecht finde. Ich bin ein Vielfahrer. Ich muss natürlich viel, ich weiß nicht, ich fahre 20, 30.000, manchmal 40.000 Kilometer im Jahr. Und es erwischt immer die versierten guten Autofahrer, weil ich, Autofahren ist bei mir so automatisiert, dass ich nicht jedes Schild angucke. Und es ist mir 2-3 Mal passiert, da stand halt 80, das Schild habe ich nicht gesehen und dachte, es ist 120 und das sind 40 km/h zu schnell.
Was würden Sie machen, wenn Sie Ihren Führerschein weg hätten?
Das ist eine Katastrophe für mich. Ich hatte den schon ab und zu mal so für einen Monat weg, ja.
Sie wohnen hier in Berlin-Zehlendorf und vor Ihrem Einfamilienhäuschen, so richtig schön im Grünen. Mhm. Und es sieht so ein bisschen aus wie so eine Pippi-Langstrumpf-Villa. Villa Kunterbunt, haben Sie auch gesagt. Sie haben auch eine Tochter, die ist gerade in der Schule. Und vor dem Haus steht ein Wohnwagen. Mhm. Also in den Ferien natürlich auch mit dem Auto unterwegs.
Ja nicht nur, aber im Sommer, das ist unser Sommerurlaub, immer im Wohnwagen ist. Nach Kroatien fahren wir immer. Da ist noch so ein bisschen ursprünglich. Da kann man direkt am Wasser stehen. Also wir haben da auch jetzt seit Jahren denselben Campingplatz. Das heißt, morgens 5 Meter bis ins Wasser. Da habe ich mein Surf-Equipment liegen. Wir haben unsere Boote da, können wegboarden. Da sind Felsen, da können wir runterspringen.
Daniele Stein, lassen Sie kurz über ein paar Filme reden, in denen Sie mitgewirkt haben als Stuntfrau. Das war einmal eine große Produktion in Inglourious Basterds, Regie Tarantino, Schauspieler Christoph Waltz, Brad Pitt, Diane Krüger. Und dann war das Chick, die Verfilmung des Buchs von Wolfgang Herrndorf, Regie Fatih Akin. Erzählen Sie, wie die Arbeit aussah. Erstmal in Inglourious Basterds, was haben Sie da gemacht?
Da waren wir ganz viele Stuntleute und... Es ging hauptsächlich um eine Szene im Kino, wo das ganze Kino abgebrannt ist.
Ich erinnere mich, ja. Da waren die ganzen Nazi-Größen versammelt. Genau. Und das war wunderbar. Alle im Kino, zack, haben sie alle auf einmal vernichtet.
Ja, toll.
Ja, Riesenexplosion.
Und das haben wir natürlich wir gespielt, die Zuschauer. Und
die Stuntleute.
Genau. Und das war schon sehr, sehr heftig. Also normalerweise sagt dann der Regisseur Cut und dann ist Ende. Oder die Stuntkoordinatoren und Pyrotechniker entscheiden irgendwann, jetzt wird's zu kritisch. Aber man wartet natürlich eigentlich immer, bis der Regisseur Cut ruft. Und der hat halt, Tarantino hat das ewig brennen lassen. Und es war richtig heiß. Und irgendwann kann man das auch nicht mehr kontrollieren, das Feuer. Das ist zwar alles kontrolliert angelegt, aber es gibt natürlich dann die Sachen, die wirklich brennen. Und der hat's bis zum Letzten ausgereizt und war dann aber auch mega begeistert. Also der stand dann da und hat eine Rede gehalten. Und es war wirklich sehr beeindruckend. Das war schon so ein Blockbuster. Und dann stand er da und hat gesagt, it was fucking amazing what you did. Und da kriegt man schon richtig Gänsehaut.
Unterschied amerikanische Produktionen zu deutschen. Sie haben auch Chick gemacht, Autostunts, da fährt ein Lada durch ein Maisfeld und am Ende großer Crash mit einem LKW. Das ist eine Art Roadmovie.
Genau.
Wie war das?
Das war eine meiner Lieblingsproduktionen, weil Fatih ist so ein toller Mensch.
Fatih Akin-Regisseur.
Ja, genau. Das war auch eine Familie, wir haben uns alle so gern gehabt. Und sowas ist natürlich auch toll. Natürlich kann ich nicht sagen, ich mache die Produktion nicht, weil die sind blöd. Aber das ist, wenn das dann noch dazu kommt, dass man auch nette Leute um sich hat, die einen unterstützen, die nicht jedes Mal sagen, nee, geht nicht, können wir nicht machen, sondern versuchen, eine gute Lösung zu finden. Da waren diese ganzen Sachen mit den Autos und wir haben das relativ am Anfang gemacht und das war mega stressig. Ja, weil das auch alles, man kann ja nicht alles ausprobieren und durch zum Maisfeld fahren, das war sehr lustig, aber man unterschätzt total, dass man nichts sieht. Wir haben das dann so gemacht, dass ich quasi erhöht stand und dem Fahrer, der da gefahren ist, dann durchs Walkie ein Zeichen gegeben habe, weil da waren Strommasten und so, da musste man schon aufpassen. Also es sind immer wieder neue Sachen. Und dieser letzte Stunt, wo der Lader in den LKW reinschleudert, das habe ich dann gemacht. Also es war auf einer Autobahn nachts sowieso, ich hasse das inzwischen, nachts bei minus 15 Grad, irgendwie 10 Stunden draußen, wo man sich dann schon manchmal zusammenreißen muss, dass man auch noch wirklich volle Leistungsfähigkeit hat. Man ist müde, man friert, die Sachen sind eingefroren, dann klappt irgendwas nicht. Aber wenn es dann hinterher gut gelaufen ist, dann ist es natürlich umso schöner.
Hat gut ausgesehen, todgefährlich. Und der Protagonist, der junge Mann, landet im Krankenhaus, schwer lädiert.
Genau, ja.
Aber nochmal zum Unterschied, amerikanische, deutsche Produktion.
Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Amerikanische Produktionen sind schon wesentlich aufwendiger und da wird wirklich an einer Szene eine Woche gedreht und in Deutschland ist sowas an einem halben Tag
fertig. Das heißt,
fertig.
Bei amerikanischen Produktionen steckt sehr viel mehr Geld dahinter.
Da ist viel mehr Geld dahinter, ja.
Da dürfen sie auch Kratzer an die Autos machen.
Das auch nicht unbedingt. Ich meine, die Amis kommen hierher, weil sie hier günstiger drehen können. Das heißt, die kommen auch nicht mit so vollen Kassen, wie es vielleicht in Amerika ist. Also Tarantino war dann vielleicht eine Ausnahme. Aber jetzt diese ganzen amerikanischen Serien, die werden schon wieder günstiger. Und da hatte ich letztes Jahr für Berlin Station, bin ich in Porsche gefahren, in Spanien durch so enge Gassen, Altstadt, einer der geilsten Jobs, den ich je hatte, weil ich konnte mich wirklich austoben, eine Woche mit diesem Ding rumheizen. Und da war es aber auch so, das war ein Leihwagen und dem durfte nichts passieren. Da habe ich gesagt, das ist sorry, aber ich kann da keine Garantie für übernehmen. Also das, was ihr wollt, das geht an die Grenzen, ans Limit und da kann man auch mal schnell drüber hinausgehen, sonst kann man nicht so fahren.
Daniela Stein, sprechen wir weiter über das Geld und zwar über Ihr Geld. Was verdienen Sie mit so einem Stunt?
Also wir haben so, versuchen gerade die Tagesgage so bei 1.000 Euro zu halten, zu bekommen. Das heißt, es ist Grundgage für den Tag, für den Stunt. Und dann gibt es noch eine Risikozulage. Also je gefährlicher das ist, umso mehr kommt noch oben drauf. Also wenn ich da
jetzt, das haben wir jetzt nicht so wenig, 1.000 Euro.
Ja, man muss ja bedenken, dass wir nicht jeden Tag arbeiten. Unsere Arbeitszeit besteht eigentlich zu 60% aus Vor- und Nachbereitung. Und dann ist man bei Produktionen tätig, ist dann gesperrt, kann also nur da was machen. Bei den Amis sitzt man manchmal 3 Wochen rum und hat nichts zu tun, weil die einen jeden Tag ans Set bestellen. Da kriegt man natürlich auch Geld dafür, aber es ist auch nicht ständig was zu tun. Es gibt so eine Hauptzeit, die ist dann jetzt im Sommer und da hat man manchmal Anfragen, die muss man dann ablehnen. Und insofern hört sich das viel an, aber man darf nicht davon ausgehen, dass man das jeden Tag verdient.
Und ist da auch Material drin?
Nee, nicht.
Nee.
Da ist nichts drin. Also wir haben gerade das Riesenproblem, dass uns die Selbstständigkeit aberkannt werden soll. Deswegen bin ich gerade richtig in Schwierigkeiten, weil ich jetzt angestellt werden soll und jetzt auch schon angestellt wurde. Ich will aber meine Selbstständigkeit behalten und es ist für uns nicht möglich, als Angestellte zu arbeiten. Eben wegen dieser Zeit, die wir davor und danach eigentlich auch noch zu tun haben an Vorbereitung, an Training, an Testen, an Sachen bauen.
Das ist auch schwierig, weil Sie arbeiten ja, Sie haben ja vorhin erwähnt, Sie arbeiten eine Woche für die Firma, die nächste Woche für eine andere Firma.
Genau.
Die Firmen wollen Sie wahrscheinlich auch gar nicht fest anstellen.
Nee, es ist so, dass die Stunt-Teams mich anstellen. Und also wenn es geht, dann auch Produktionen, aber die wollen das eigentlich auch nicht machen. Das ist ja viel zu aufwendig. Wenn man da jetzt 20 Leute bei einer Produktion hat, die müssen die alle einzeln anstellen. ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie es jetzt weitergeht, weil ich habe so dermaßen viel Abzüge, wenn ich jetzt auf Lohnsteuerkarte arbeite und muss mich dann ständig an- und abmelden beim Arbeitsamt, kann mein Equipment nicht mehr absetzen, bin in der Zeit nicht abgesichert, wo ich eben trainiere. Es ist eine Riesenproblematik und wir sind gerade dabei, dagegen vorzugehen, weil die Rentenversicherung uns vor 10 Jahren noch bescheinigt hat, wir sind selbstständig, eindeutig. Und jetzt ist aber das Ganze ergebnisorientiert. Die wollen alle Selbstständigen weghaben, in die Rentenversicherung kriegen und wollen die Leiharbeit ausmerzen. Aber wir sind keine Leiharbeiter. Also ich habe jetzt
gut gemeinter Plan von Frau Nahles war das, ne?
Ja, aber leider nicht weit genug gedacht. Ich bin jetzt doppelt versichert und wir sind in der KSK endlich nach langen Jahren. Und
die Künstlersozialkasse.
Genau, und die ist ja dafür da, um solche Leute, die eben mal weniger, mal mehr zu tun haben, da zu unterstützen. Das heißt, die zahlen mir im Moment die Hälfte und das würde ich dadurch auch verlieren. Und deswegen will ich meine Selbstständigkeit behalten und das heißt, ich bin jetzt doppelt krankenversichert, doppelt rentenversichert. Und es bedeutet vielleicht für einige von uns das aus. Und ich habe 25 Jahre super von diesem Job gelebt und jetzt ist unsere Existenz durch diese Maßnahme bedroht.
Thema Versicherung. Was haben Sie an Versicherungen? Es kann ja schon sein, dass mal was passiert und dass Sie dann also berufsunfähig sind, im Rollstuhl sitzen oder.
Ich bin durch die Berufsgenossenschaft abgesichert bei Unfällen und ich habe natürlich eine Berufshaftpflicht. Das heißt, wenn ich jemandem Schaden zufüge oder ein Materialschaden ist, dann springt die ein. Also das ist
Unfallversicherung?
Nimmt mich nicht.
Nimmt sie nicht. Nee. Letzte Frage zu Ihrer Branche, die Zukunft. Wie wird die aussehen? In vielen Filmen wird ja schon mit digitaler Animation, also da macht der Computer schon sehr viel. Haben Sie Angst, dass Ihr Beruf sowieso über kurz oder lang ersetzt wird?
Von dieser Gefahr wird schon lange gesprochen, aber ich glaube es nicht. Es ist so, dass man uns als Vorlage quasi immer noch braucht, auch für die digitalen Sachen. Wir machen ja auch jetzt vieles kombiniert, digital und real. Das, die ganzen Ami-Produktionen finden eigentlich im Studio vor Grün statt und da sind wir dann an Seilen und fliegen durch die Luft. Und das heißt, man braucht uns trotzdem noch, weil man kriegt es zumindest jetzt noch nicht so hin, dass es wirklich realistisch ist. Ob das irgendwann mal komplett, ich weiß es nicht, so wie man sich einen Donner aus dem Archiv holt, dass man sich dann einen fallenden Menschen aus dem Archiv holt, das weiß ich nicht. Aber es hat sich nicht bewahrheitet. Dass, es gibt natürlich Filme, da ist alles digital gemacht, aber das sieht man auch. Die sind ja auch so angelegt. Ja. Aber es gibt teilweise sogar Regisseure, die sagen, sie wollen es wieder realistischer haben. Weil man spürt es. Das hat eine ganz andere Qualität.
Daniela Stein, Stuntfrau. Bevor wir gleich über Ihre Biografie sprechen, hören wir Musik. Und zwar Ed Sheeran, Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox. And then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Daniela Stein, Sie wurden in Karlsruhe geboren. Dort sind Sie auch aufgewachsen. Geburtsdatum gibt es nicht, ich weiß es nicht. Und Sie sagen es auch nicht, weil das geschäftsschädigend wäre. Als Stuntfrau oder Stuntwoman muss man ja alterslos sein. Wie bei den Schauspielern, verstehe ich. Also Karlsruhe, wie sind Sie groß geworden?
Oh, ich bin sehr wohlbehütet groß geworden. Es war alles da. Meine Eltern haben alles für uns gemacht.
Sie haben einen Bruder noch, ne?
Genau. Und wir wurden auch sehr gleichwertig erzogen. Deswegen konnte ich meinen Neigungen schon relativ früh nachgehen und bin dann eher mit meinem Vater in die Werkstatt gegangen, habe Autos repariert und mein Bruder ist in die Küche gegangen und hat gekocht. Das hat mich nicht interessiert. Und meine Eltern sind selber sehr sportlich und die haben dann eben alles, was sie nicht machen konnten von klein auf, haben sie dann bei uns so ausprobiert. Das heißt mit 4 Jahren Ballett, Tennis, Wasserski, Skifahren. Und das habe ich dann alles zugemacht. Genau, als Baby bin ich schon, mein Vater hat sich ein Segelboot selber gebaut. Der ist zwar Apotheker, aber der könnte auch Ingenieur sein. Und Rennfahrer hätte er vielleicht auch werden können. Also da waren die Anlagen schon ganz gut. Meine Mutter ist genauso sportlich. Und da hat er sich ein Segelboot selber gebaut. Und damit bin ich dann so in so einem kleinen Maxi-Cosi, gab es dann noch nicht, aber irgendwie so eine Babyschale bin ich dann schon mitgesegelt.
Wer war denn strenger, Vater oder Mutter?
Mein Vater, eindeutig, ja. Und dann natürlich badisches Leistungsdenken. Aha. Man muss in allem top sein.
Ja? Was waren Sie für ein Kind? Ein wildes Kind?
Also wild schon, dass ich eben sehr, sehr sportlich war und auch alles immer so ein bisschen extremer gemacht habe. Aber ich war trotzdem sehr lieb. Mit 14, so fing es dann an, dass ich Horrorkind wurde.
So.
Dann habe ich alles ausprobiert.
Ja, Pubertät. Und da will man.
Ja. Und dann fing es mit diesem Adrenalin an, dass ich halt immer irgendwie Aufregung gebraucht habe. Ich weiß nicht, ob das vorher nicht da war oder keine Ahnung. Aber da habe ich dann diesen Kick plötzlich gesucht überall.
Sie haben mal gesagt, Sie wären ein ADHS-Mensch, also dieses Aufmerksamkeitsdefizit oder auch Zappel-Philipp-Syndrom genannt. Also Sie müssen einfach immer was machen.
Genau, ich brauche ständig Adrenalin. Und das habe ich natürlich mit diesem Job wunderbar kompensiert. Und das war mir gar nicht so klar, aber ich habe mich da mal mit beschäftigt durch meine Tochter. Und dann meinten die Psychologen immer, na, Sie haben das ja gut kompensiert mit ihrer Arbeit, das ist ja genial. Und dann habe ich mich halt so ein bisschen damit befasst. Und meine Theorie ist halt, dass wir Sammler und Jäger sind und die ADHSler sind halt die Jäger, die extremen Jäger. Und wir brauchen halt dieses Adrenalin, weil das in uns angelegt ist, dass wir eigentlich Tiere jagen wollen und kämpfen wollen.
Suche.
Genau, und das haben wir nicht mehr. Und da müssen wir uns das künstlich suchen. Also man sollte mit diesen ganzen Kids, die so hyperaktiv sind, sollte man solche Situationen in sicherem Rahmen kreieren, damit die das ein bisschen loswerden können. Ich merke auch, wenn ich im Job das nicht habe, dann werde ich im Privaten so ein bisschen unangenehm. Dann suche ich Streit oder so. Es muss immer irgendwas passieren. Also Routine ist für mich Katastrophe. Deswegen so Hausarbeit hasse ich.
Aber wer oder was, glauben Sie, war dann letztlich schuld daran oder ausschlaggebend, dass Sie diesen Job jetzt machen, dass Sie das gewählt haben?
Na, das war eine Kombination aus diesen ganzen Sachen, eben sehr viel Sport von klein auf.
Sie haben dann Sport studiert auch?
Genau, ich habe Sport studiert, um was Ordentliches gemacht zu haben, einen ordentlichen Beruf zu haben, weil meine Eltern waren natürlich nicht so begeistert. Es wusste ja keiner, ob das funktioniert, ob ich da wirklich von leben kann. In Karlsruhe ist ja jetzt auch nicht die Filmhochburg. Und ich bin dann aber sofort nach dem Sportstudium nach München, weil ich da eine Stuntschule entdeckt habe in der Zeitung und habe dann da ein halbes Jahr mitgemacht. Es war sehr lustig. Ich habe nicht viel gelernt. Also ich habe schon was gelernt, aber das hätte ich auch nicht gebraucht. Und dann habe ich noch ein halbes Jahr in der Bavaria-Schule bei der Filmtour mitgemacht. Und dann hat es mir in München nicht mehr gefallen. Und dann habe ich gedacht, wo werden noch Filme gemacht? In Berlin. Und viele Freunde von mir sind nach Berlin. Und dann bin ich hier hin und habe mir ein Stunt-Team gesucht und habe gesagt, hier bin ich, ihr braucht mich, ich bin gut. Ich mache jetzt mit. Da habe ich dann halt mit einfachen Sachen angefangen und mich dann immer mehr gesteigert und so eine große Bandbreite mir auch erarbeitet.
Aber wir müssen noch ein Wort zu Ihren Eltern sagen. Sie haben ja schon erzählt, dass die sehr sportlich sind und Sie sozusagen erzogen haben in diese Richtung. Ich glaube, die machen heute noch ganz viel Sport. Vater inzwischen 85, Mama 73.
Die surfen noch.
Windsurfen.
Ja, die spielen Tennis, ich glaube dreimal die Woche mindestens. Sie fahren Ski. Und fahren auch immer noch mit ihrem Wohnwagen nach Kroatien. Das hat mein Opa aber auch noch gemacht mit.
Machen Sie sich manchmal Sorgen um Ihre alten Eltern, wenn die da wieder aufs Wasser gehen?
Ja, schon. Weil es ist natürlich auch schwierig, sich einzugestehen, dass man vielleicht irgendwann nicht mehr so leistungsfähig ist. Also in den Punkt kommen wir ja alle. Und da muss man gucken, dass man sich da selber gut einschätzen kann.
Daniela Stein, Sie haben eine Tochter. Ich glaube, die ist jetzt 16. Wie war das, als die klein war? Vereinbarung Kind und Beruf.
Das war der Horror. Also ich war relativ schnell alleinerziehend, da war sie 3. Und der Vater war noch hier in Berlin, aber dann ist er, als sie 5 war, nach Köln gezogen. Das heißt, ich habe keine Großeltern hier gehabt, keinen Vater. Ich habe an die 30 Kindermädchen verschlissen, weil die Arbeitszeiten immer anders sind. Also ich weiß ja oft abends erst, wann ich am nächsten Tag drehe. Da kommt abends die Dispo, da steht dann drauf, wenn wir 14 Uhr oder vielleicht erst abends. Dann weiß ich auch nicht, wie lange es geht, weil das kann man alles nicht vorher planen. Ich weiß sonntags erst, wenn überhaupt, wie die Woche aussieht. Also es ist eine Katastrophe. Für mich ist es okay, aber wenn ich dann einem Babysitter sage, ja, heute nicht, heute doch oder morgen vielleicht, da kommen die natürlich nicht mit klar. Und es war wirklich der Megastress. Und es ist in Deutschland immer noch, ich finde jetzt auch noch nicht, obwohl sie versuchen, was zu tun, aber es ist immer noch nicht vereinbar. Und ich habe sehr drunter gelitten, meine Tochter auch. Im Nachhinein würde ich sagen, es war auch okay für sie, weil sie ist dadurch sehr flexibel und ja, hat bestimmt auch was daraus gelernt. Aber ich bereue das sehr, dass diese Zeit, wo sie so zwischen 3 und 5, wo die so süß sind, das konnte ich überhaupt nicht genießen. Ich bin nach Hause gekommen und habe natürlich auch keinen Alltagsjob und war gestresst und genervt und habe vieles nicht so abfedern können, was ich sonst vielleicht besser geschafft hätte.
Wenn Sie heute mit Ihrer Tochter über diese stressige Zeit sprechen, was kriegen Sie da zu hören? Macht sie Ihnen Vorwürfe?
Nee, inzwischen ist sie ja auch froh, wenn ich dann weg bin. Ich war letztes Jahr war ich mal 5 Wochen
mit 16 ist man
in Köln. Da war das Haus hier plötzlich Partyzone. Und sie fragt jetzt immer, bist du weg demnächst? Dann kann ich hier mal wieder was machen.
Wenn Sie zurückblicken, was würden Sie heute anders machen?
In Bezug Kind hätte ich mir, glaube ich, dann doch ein Au-pair-Mädchen gesucht. Und mein Traum war immer, dass ich jemand habe von klein auf bis jetzt irgendwann, so eine Nanny. Das muss man natürlich finanziell stemmen können, aber ein Au-pair-Mädchen hätte dann vielleicht funktioniert. Ich habe mich da immer schwer getan, weil ich wollte da nicht auch jemand die ganze Zeit hier haben. Aber das würde ich, glaube ich, heute so machen, dass einfach jemand da gewesen wäre.
Den Beruf aufgeben, haben Sie damals daran gedacht, als es so schwer war?
Nee, das wäre auch meiner Tochter nicht gut bekommen, weil dann bin ich unleidlich. Also wenn ich nicht arbeiten kann, dann geht es mir ganz schlecht. Also insofern war das schon okay. Mhm. Ich glaube, es war für mich im Endeffekt schlimmer als für sie.
Wenn sie jetzt käme, die Tochter, und sagt, ach Mama, das ist super, was du machst. Ich glaube, das mache ich auch.
Das sagt die.
Ach, sagt sie?
Ja, die möchte das machen. Die möchte entweder, also sie würde gern Schauspielerin werden, aber sie ist sehr schüchtern. Aber ich bin der Meinung, dass die Schüchternen eigentlich die besten Schauspieler sind. Aber ich würde ihr zu beidem nicht raten, weil es ist schon sehr, sehr anstrengend. Man weiß nie, wann man was zu tun hat. Es ist sozial sehr schwierig, weil man eben kein regelmäßiges Leben hat. Da muss man echt schon für geboren sein. Das weiß ich nicht, ob sie das ist. Ich sage jetzt nicht grundsätzlich, sie soll es nicht machen, aber ich unterstütze das jetzt auch nicht großartig.
Also wenn ich so höre, wie Sie über Ihren Beruf sprechen, dann kann man doch, glaube ich, sagen, das ist so ein eher Traumberuf gewesen. Oder ist es noch?
Ja.
Welchen Preis haben Sie dafür gezahlt, diesen Traumberuf zu haben und auszuüben?
Eigentlich keinen. Nee, es war optimal eigentlich. Ich hätte vielleicht gern noch andere Sachen gemacht, weil mich interessiert vieles. Also ich wäre zum Beispiel, was auch so in die Richtung geht, ich wäre gern Rennfahrerin geworden, aber dann muss man sich halt irgendwann entscheiden. Mhm. Ich hätte gern Psychologie studiert, aber wer weiß, ob ich da nicht heute selber einen Knacks hätte. Ich habe keine Ahnung. Nö, das ist schon alles ganz gut gelaufen. So. Ich bin schon ganz zufrieden damit.
Daniela Stein, Sie arbeiten schon lange, lange in der Filmbranche und genau dort in der Filmbranche ist ein großes Thema aufgekommen, die MeToo-Debatte, Missbrauch von abhängigen jungen Schauspielerinnen. Das hat alles für richtig Wirbel gesorgt und das hört noch lange nicht auf, denn danach gab es Fälle im Klassikmusikbetrieb, dann ist jetzt im österreichischen Skisport der Teufel los und vor 2 Wochen ungefähr hat die Süddeutsche Zeitung ganz normale Frauen zu Wort kommen lassen. Putzfrau, Kassiererin, Kellnerin, Zimmermädchen. Wie ist es Ihnen in all den Jahren gegangen?
Also ich muss sagen, Gott sei Dank, dass ich das nicht erlebt habe, aber wahrscheinlich auch durch das Verhältnis, was ich jetzt zu Produzenten habe. Ich komme an die nicht wirklich ran, die so entscheidend sind. Wir werden so als Team gebucht, Und da ist es nicht so entscheidend, dass ich mich jetzt da irgendwie einbringe, sondern da wird halt der Name des Teams wird dann gebucht. Insofern bin ich Gott sei Dank nicht in solche Situationen gekommen. Natürlich kenne ich das auch, dass da dann irgendwie so blöde Sprüche gemacht werden, so anzügliche. Was ich aber finde, dass man das wirklich unterscheiden muss, weil natürlich machen wir Frauen auch sowas mit, dieses Rumplänkeln. Das ist auch sehr witzig. Aber wenn es da eine gewisse Grenze überschreitet, dann ist es natürlich, geht gar nicht. Vielleicht ist es auch so, dass ich dadurch, dass ich so viel mit Männern arbeite, schon eine gewisse Dominanz habe, dass ich nicht so ein Opfertyp bin. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann nur...
Wollte ich gerade sagen, ja. Da wo Sie arbeiten, weiß man, dass Sie zuschlagen können.
Genau, ich kann mich schon wehren, auf jeden Fall.
An die geht man besser nicht ran.
Ja.
Aber wie ist es, wenn man nicht weiß, was für einen Beruf Sie haben? Im Bus oder in der Kneipe oder so. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie einer angrapscht?
Da würde ich mich sofort wehren. Also da bin ich...
Hand am Po spüren, was dann?
Da sofort auf den losgehen. Ich glaube, dass man sowas auch schon ein bisschen ausstrahlt. Also ich bin leider im negativen Sinne auch jemand, der sich oft mit Obrigkeiten anlegt. Ich hoffe, dass ich da nicht noch Ärger kriege, weil für mich ist es ganz klar, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind. Und ja, ich habe jetzt die Erfahrung noch nicht gemacht, aber wenn sich da wirklich was ändert in diesem Bild wieder, dass wir Rückschritte machen, gehe ich ganz klar davon aus, dass ich genauso viel sagen darf wie ein Mann. Muss mal gucken, ob das jetzt nur in der Presse so hochgepusht wird. Also ich habe jetzt gehört, eine Freundin von mir, die hat unterrichtet Flüchtlinge und sie sagt mit den Männern, das ging nicht mit den 25-Jährigen. Die haben keinen Respekt. Und ich meine, die macht was Soziales, die will denen helfen. Aber sie sagt, sie wurde von denen so angegangen, dass sie gesagt hat, sie kann das nicht mehr.
Wie schwierig ist es für eine Beziehung, wenn sie, taffe Frau, die vor nichts Angst hat, ja, so in einer Beziehung lebt, einen Freund, einen Mann kennenlernt. Ist das schon mal ein Grund gewesen, dass eine Beziehung gescheitert ist?
Ja, definitiv. Also ein Mann muss bei mir ganz schön viel können. Der muss mir auch einfach ebenbürtig sein und da haben die es nicht leicht. Weil ich will, dass der sportlich ist, dass der zumindest in ein, zwei Sachen eben mit mir mithalten kann. Ich mache auch sehr viel handwerklich. Also ich mache eigentlich alles so autodidaktisch. Ich habe das ganze Haus hier umgebaut. Dinge, die ich nicht kann, gucke ich mir dann Videos an und probiere das einfach aus. Und
was war das letzte gerade so an Handwerks?
Ich habe hier meine Terrasse neu gemacht.
Ah ja, dann blicken wir gerade raus.
Ja, ja. Das war alles durchgefault. Und
neuer Holzboden.
Habe ich unter Konstruktion gemacht und mit Bitumen geflammt und habe hier beinahe alles abgefackelt. Ja, und ich möchte, dass ein Mann das eben auch kann. Und da sind meine Ansprüche schon sehr hoch.
Aber so ganz das Gegenteil, so ein weicher Hausmann, künstlerisch.
Na, kochen fein. Muss er auch können.
Oh, stimmt. Sie sind aber anspruchsvoll.
Ja, sag ich doch. Aber ich hatte schon so Männer. Also
gibt's. Daniela Stein, Stuntfrauen gibt es ganz wenige. Wir müssten noch mal die Zahl hören. Wie viele Männer gibt es, wie viele Frauen?
Also wir haben ja einen Stuntverband gegründet vor 10 Jahren und da sind nicht alle drin, aber die meisten. Und wir sind jetzt, glaube ich, so bei ein bisschen über 200 insgesamt.
Insgesamt.
Ja, und davon sind, wenn es hochkommt, 10 Frauen. Und davon, oder vielleicht sind es ein bisschen mehr, aber davon sind wieder viele, die machen dann nur Kampfsport, wo ich... Das ist ein bisschen anmaßend, aber ich denke manchmal, sind nicht unbedingt Stunts. Also Kämpfen ist Kämpfen, klar, man muss dann auch mal hinfallen.
Aber was würden Sie sagen, so Allround-Stuntfrauen wie Sie? 5, 6 Handvoll?
Höchstens, ja. Und Autofahrerinnen gibt es ganz wenig. Motorradfahrerinnen auch. Das ist sehr rar. Es wird auch immer weniger, komischerweise.
In Ihrem Beruf gibt es reichlich Action. Sie sind nicht für die Ruhe geschaffen. Und wie ist es, wenn Sie mal krank sind? Können Sie da schön auf dem Sofa liegen doch und mal ein Buch lesen?
Also ich bin so gut wie nie krank. Das ist ja so das Leid der Selbstständigen und dann auch noch alleinerziehenden Müttern, dass man sich das einfach gar nicht leisten kann. Ich hatte vor 2 Jahren mal eine Grippe, wirklich die richtig heftige mit 41 Fieber. Aber das ist das letzte Mal, wo ich mich erinnern kann, dass ich wirklich flach lag. Und mein großes Problem ist, dass ich nicht zur Ruhe komme. Also ich sitze dann 5 Minuten da und denke dann schon wieder, ach, das könntest du noch machen. Und deswegen habe ich auch dieses schöne Haus, wo ich so viel rumbasteln kann, wenn ich da nichts zu tun habe. Oder ich gehe halt zum Sport.
Sie müssen ja als Selbstständige alles machen. Sich selbst vermarkten, Buchführung, Kontakte, Aufträge akquirieren. Was können Sie besonders gut?
Das ist nicht so meine Domäne eigentlich. Mhm. Also Gott sei Dank ist ja so, dass ich einen Namen habe in Deutschland und die Teams, für die ich arbeite, sind auch bekannt. Das heißt, da muss jetzt nicht mehr so viel passieren, müssen wir nicht mehr so viel Werbung machen, weil ich rede nicht so gerne. Ich bin ein schlechter Selbstvermarkter eigentlich, muss ich sagen.
Und was hassen Sie an Ihrem Beruf? Was mögen Sie gar nicht?
Naja, die Umstände sind oft sehr schwierig. Wir müssen ganz viel warten. Das unterschätzen auch viele. Ich habe letztens mal, wollte so ein Mädchen ein Praktikum machen bei uns und dann ist die 3 Tage mitgegangen und hat gesagt, ihr sitzt ja immer nur rum. Sag ich, ja, das ist so. Und dann sitzt man da 3-4 Stunden rum und dann ist man schon so am Abschlaffen und dann heißt es plötzlich so, jetzt Action. Und dann sind wir natürlich irgendwo, es ist entweder kalt oder es ist total heiß. Die Umstände sind wirklich oft schwierig und werden unterschätzt. Und dann ist es auch noch so, dass man dann manchmal mit Leuten zu tun hat, die nicht so nett sind. Es gibt viele Regisseure, die nicht so nett sind. Also ich koordiniere ja auch viel und das heißt, ich kriege dann ein Drehbuch, da stehen dann die Stunts drin, die suche ich mir dann raus, dann habe ich eine Besprechung mit Regie, dann schreibe ich ein Angebot und dann fällt die Hälfte weg. Und dann heißt es aber, erstmal heißt es, wir möchten das Ganze aber für die Hälfte, aber noch doppelt so gut. Und das ist einfach ärgerlich, weil das ist, also unser Job wird in Deutschland nicht so gewürdigt, finde ich, wie in Amerika.
Daniela Stein, Sie haben vor vielen Jahren einmal gesagt, wenn Sie aufhören würden oder aufhören müssten, würden Sie eine Surfschule eröffnen?
Das ist so ein Traum, der ist, glaube ich, als Traum ist der ganz gut. Obwohl ich gerade, ich war ja gerade surfen und habe wirklich überlegt, wenn meine Tochter jetzt dann wirklich flügge ist, dass ich dann im Winter einfach 2 Monate irgendwo Surflehrer mache. Da habe ich immer noch total Lust drauf.
Andere Ausstiegsoptionen, gibt es die auch?
Ich habe so diese Vision, dass ich Kindern was beibringen will. Weil ich habe selber noch so ein Kindergemüt. Also ich bin noch ein Kind eigentlich. Vielleicht bin ich es oder durch den Job, keine Ahnung. Und ich verstehe Kinder total gut. Ich habe ja auch dadurch, dass ich Sport studiert habe, musste ich ja auch unterrichten. Und habe dann 14 Jahre Jungs unterrichtet und die fanden mich natürlich cool, weil ich habe mit denen alles gemacht, was die machen wollten. Und ich glaube, da könnte ich sehr viel Gutes tun. Und da bin ich so am Überlegen, ob ich in der Richtung was mache. Mir machen viele Dinge Spaß und ich bin aber absolut selbstständiger. Also ich könnte nie irgendwo angestellt sein und Befehle empfangen. Also ich muss Chef sein und da kann ich mir eigentlich vieles vorstellen. Vielleicht mache ich auch wieder Gastronomie irgendwann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.